SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 9. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschjeter. Wie lange ist Fatma jetzt schon in Deutschland? 28 Jahre? Die Zerrissenheit zwischen den Kulturen ist ihr geblieben, trotz der Söhne, die sie hier geboren und trotz der vielen Arbeit, die sie hier geleistet hat. Wirklich angekommen ist sie nicht. Und jetzt brennt es. 1992 in Mölln, 3 Türkinnen sterben. 1993 in Solingen, 5 Menschen türkischer Abstammung sterben. Und es sind ja noch viel mehr Anschläge, die von Nazis verübt werden. In den 1990er Jahren wird die Stimmung in Deutschland immer ausländerfeindlicher. Es lesen Sema Peuras und Hassan Taschken.
Diese wehrlosen Menschen in den Flammen haben einen Brief hinterlassen, der halb verbrannt in unseren Schubladen liegt. Einen stillen Vorwurf. Nicht nur wir, auch die Täter stehen mit uns in diesen Flammen, auch dieses Land. Glaubst du, das Feuer brennt nur an einem Ort? Nein. Auch den Täter reißt es in seine Lohe. Es lässt ihn nicht mehr los. Nun lagen Kränze überall. Kerzen brannten zum Andenken an die Opfer. Menschen versammelten sich auf den Straßen. Im Parlament gab es Schweigeminuten. Wie du weißt, hat die Politik die besondere Gabe, alles in Wörter zu schmücken. Und als Trostspende kann sie jede Straßenecke mit Kränzen versehen. Am nächsten Tag werden die Kränze und Wörter wieder aufgesammelt. Und dir wird gezeigt, wer du eigentlich bist und sein sollst. Ich verstehe ja nichts von der Politik, aber ich ahne, wir ahnen es, wenn wir heute noch in der Ausländerbehörde vor den Beamten stehen, wenn wir der Migrationspolitik ausgeliefert sind. Du ahnst, diese Kränze bedeuten nicht mehr und nicht weniger als ein Schmerzpflaster. Seit Jahren sprechen Politiker über das gelungene Zusammenleben, über das Zusammensein. Sie sprechen im Namen von Fatma, im Namen von Gürsün, Hatice, Gülistan, Hülya, im Namen von Saime, im Namen von Menschen, die 30, 40, 50 Jahre in Fabriken, Bergwerken, auf Feldern gearbeitet haben. Dann wunderst du dich? Ah, so viel wissen die schon. Doch ohne Fernsehkameras betreten sie niemals deine Wohnung. Ohne diese Möglichkeit der Selbstdarstellung trinken sie kein Glas Tee mit dir. Aber über dich reden, über deine Lage bestimmen, Urteile treffen, das können sie. Und du hörst alles. Du weißt, die spielen auch nur ihre Rolle. Vielleicht sind die noch ärmer dran als wir. Wir hatten zumindest die Möglichkeit, in den Spiegel zu schauen. Kennen jede Naht auf unserer Haut, jeden Bruch in unserem Skelett. Besonders in den letzten Jahren sieht man wieder Wahlplakate, auf denen den Einwanderern der Rückweg gezeigt wird. Hier am Ingenhofenpark habe ich ein Plakat gesehen, auf dem eine Frau mit Kopftuch abgebildet ist, in ihrer Hand einen Koffer. Ihr wünscht man eine schöne Heimreise. Das habe ich gesehen, Dinscher. Das hat mir dieses Land zu sehen gegeben. Ich stand vor diesem Plakat. Ich stand in Flammen. Im Namen von Demokratie und Meinungsfreiheit hat man uns nach 40 Jahren wieder solche Plakate gezeigt. Wenn man unter Meinungsfreiheit solche Taten erlaubt, wofür waren die ganzen Kränze, diese Schweigeminuten, diese Inszenierungen im Parlament? Es ist doch unser Recht, nach Jahren des Zusammenlebens ein wenig Ehrlichkeit zu erwarten. Wenn es wirklich Demokratie in diesem Land gibt, wenn die Regierenden wirklich Wert auf Meinungsfreiheit legen, sollen die mich mal bitte ins Parlament einladen und ans Mikrofon stellen. Denkst du, ich werde kein Wort herausbringen? Natürlich werde ich das. Natürlich kann ich mit jedem Wort auf die Köpfe hauen, einen Spiegel vor die Gesichter stellen. Aber wer will das schon ertragen? Für diese Rednerpulte musst du von guten Messern geschnitzt sein. Unser einer ist viel zu müde dafür. Aber irgendwann werden die es auch kapieren. Nur mit Regeln, Bestimmungen, Listen, Zahlen wird niemand Ruhe finden. Dafür braucht man ein wenig mehr an Mut. Den Mut, den anderen aus der unteren Schicht in die Augen zu schauen. So viel Mut sollte man der Demokratie zutrauen, oder? Gott, jetzt rede ich auch schon wie eine von denen. Ach, Dinscher, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist traurig genug. Im Elternhaus, im Vaterland, hier in Deutschland, egal wo ich war, überall habe ich den Buckel mitgetragen. Diese gesenkten Blicke. Alle haben mir erklärt, was ich zu machen habe. Alle haben das Recht zu bestimmen, für sich beansprucht. Niemand wollte wissen, wie es mir, wie es uns ging. Alle wussten, das Feuer war überall, unter jedem Teppich, in jeder Ecke. Das Feuer wird weitergetragen von Generation zu Generation. Und je länger man schweigt, desto tiefer sinkt es in seinen Divan. Das Lied der Mütter vor dem Parlament. Vor dem Parlament stehen Frauen in Arbeitskitteln, an einer Hand ihre Kinder, in der anderen ihre Feilen, Bohrmaschinen, Schaber. Die Mütter werden bei ihrer Anklage von einer Hochzeitsbank unterstützt. Instrumente, Davul, Saz, Surna, Keyboard.
Wir saßen im Zug. Zwischen unseren zitternden Beinen zitterten die Holzkoffer. Diese Fahrt war unser Schicksal. Es durfte kein Zurück mehr geben. Es gab auch kein Zurück. Nach drei Tagen, drei Nächten standen wir am Bahnsteig mit den zitternden Holzkoffern zwischen unseren zitternden Beinen. Da fing es an mit sprachlosen Angriffen.
Rukie, jetzt gehen wir, wie wir gekommen sind, mit dem letzten Bissen eures Brotes, halb dankbar, halb enttäuscht, leise unterm Vollmond. Können wir abrechnen, Deutschland? Wie viel schulden wir dir?
Zuerst der Blues der Bergwerke, die Nachkriegszeitmöbel, die stehende Kloschüssel, das alte Radio, die wundblühenden Lieder, der schwarze Kasten, die Barfüße von Heidi, die Schuhfabrik, die Akkordarbeit, Schweigen, der erste Lohnstreifen, der Ader auf den Geldscheinen.
Schweigen. Janet, die verkrüppelte Jugend, den unbefleckten Sonnenschein sammeln wir im Baumschatten ein. Habt keine Angst, den Kastanienbaum lassen wir hier und nehmen als Wintervorrat nur die stachligen Schalen. Wie viel kostet der Zoll?
Das Fotostudio. Lebensbeweis für die Zurückgelassenen, die Teppichfabrik, der Protest der Eileiter, weiße Nächte, geweihte Tränen, der Rost der Bettfedern, Doppelschicht, die Leere unserer Hände.
Eiche, die Parkbänke, die Seen und die Wolken nehmen wir mit. Habt keine Angst, nur in Erinnerungen. In Fabrikhallen mit Metallstaub werden wir weiterschweigen. Sag uns, Deutschland, was gehört dir, was uns? Wie viel schulden wir?
Gesparte Pfennige, ausgegebene Sehnsucht, Überstunden, Arbeitsunfälle, befristete Aufenthaltserlaubnisse, Angst vor dem Vorarbeiter, Angst vor Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Angst vor den Beamten, Angst vor den Regeln, Angst vor Gewerkschaften.
Schweigen. Phyllis, wirst du genauso jubeln wie bei unserer Ankunft? Mach es, hab kein schlechtes Gewissen. Diese Worte sind kein Vorwurf. Und diese im Herzen wirbelnde Glut ist nur ein ehrlich erworbenes Gut. Damit gehen wir. So, wie wir gekommen sind.
total arbeitsunfähig. Kleine Rente, unsere ausgeschabten Körper kannst du in deinem Gastarbeitermuseum ausstellen. Die Röntgenbilder unserer Knie, Arme, der Wirbelsäule, der Hüften. Schweigen. Es durfte kein Zurück mehr geben. Nein, kein Zurück mehr geben. Es gab kein Zurück. Tschüss, Alemannia. Ich küsse deine Stirn. Alemannia, ich küsse an Alemannia. Können wir abbrechen, Alemannia? Was kostet die Steuer?
Schweigen. Von welchem Baum bist du die Frucht? Wer hat dich so tief gebissen, Alemannia? Und blind auf meinen Schoß geworfen, wo du in deiner Kälte unerträglich blutest, wo du nicht mehr in meine Augen schauen kannst, obwohl du meine Einsamkeit nicht schuldest. Wann wirst du dein eigenes Lied singen, Alemannia?
Die Fledermaus in deinem Gesicht, Dinçer. Die Tage in der Türkei, die stechende Sonne, die langen Abende auf dem Hof, die Eidechsen, Mäuse, die aus allen Löchern kriechen. Die Ernte wird in Traktorkisten geliefert, in alten Ölkanistern wird sie von uns in die Getreidekammer getragen. Lieber kletterte ich in die Kiste, als mit dem Ölkanister auf der Schulter tausendmal hin und her zu laufen. Du und Tante, ich steht in der Küche und bereitet das Mittagessen für die Tagelöhner zu. Egal, wo der Mensch landet, in seinem Gesicht trägt er die Erde, auf der er geboren wurde. Deine Gesichtszüge bekommen in diesen 5-6 Wochen eine Härte. In deinem verletzlichen Blick setzt sich Kalk ab, eine Kälte. In den Abendstunden versammeln sich die Menschen auf dem Hof. Die Maiskolben werden auf die Glut geworfen. Die Glühwürmchen bilden eine Lichterkette. Das Quaken der Frösche untermalt die Gespräche, die mich in eine Welt aus Mythologie und Schrecken versetzen. In diesen Erzählungen ist alles möglich. Kleine Satane verwandeln sich in Ziegen und treiben junge Frauen in den Wahnsinn. Junge Männer finden sich eines Morgens im Schweinefett und sind bis zu ihrem Tod verwirrt und impotent. Hier ist Anatolien. Die andere Fremde, das Notizheft der unzähligen Verbrechen. Hier ist der Ort, wo Taten noch keine gewichtige Sprache finden, wo die Wut, die Obsession, das Obszöne in die Welt gesetzt werden, wo nicht die Taten, sondern ein Gespräch über diese Taten ein Verbrechen ist. Der Mann mit dem verkrümmten Rücken kommt um die Ecke, mit einem Spaten auf seiner Schulter. Über dem Spaten hängt eine tote Schlange, die er grundlos erlegt hat. Während auf der Glut die Maiskolben gegrillt werden, beginnt ein Flüstern zwischen euch. Die Dorfbewohner erzählen, was sich in einem Jahr alles ereignet hatte. Die wahren und ausgedachten Geschichten über Tod und Sünde. Eine Frau wird von ihrem Mann in den Brunnen geworfen und die Leute merken es erst, als die Würmer durch den Spalt des Holzdeckels kriechen. Darüber wird geschwiegen. Eine Frau ersticht ihren Mann mit Grillspießen, während er beim Beten die Stirn auf die Sejde legt. Sie kommt hinter Gitter. Es gibt im Dorf eine kurdische Frau namens Aynur. Sie hat aus ihrer ersten Ehe eine Tochter mitgebracht, Yildiz. Aynur wurde für Sami gekauft. Sami ist langsamer im Kopf als alle anderen. Keiner wollte ihn zum Ehemann haben. Aynur hackt das Holz für den Winter. Aynur trägt das Wasser in Tonkrügen ins Haus. Aynur holt die Ernte vom Feld. Ich kann mich noch an die bunte Halskette in allen Tönen Mesopotamiens erinnern. Das Türkis stach mir ins Auge. Eines Tages versammeln sich die jungen Männer nach dem Abendgebet in der Moschee vor der Tür von Aynur. Wir können dir mehr geben als Sami. Mach die Tür auf. Diese Rufe wiederholten sich mehrmals. Sami hat Angst. Sami versteckt sich hinter der Tür. Aynur packt ihre zwei Sachen, nimmt ihre Tochter und flüchtet in ein anderes Dorf. Noch in der Nacht. Über das Jaulen der Hyänen wird geschwiegen. Es wird nur über Aynur geflüstert. Nicht von sich aus waren die Männer aufgegeilt. Natürlich hat Aynur diese unschuldigen Männer mit ihrer Weiblichkeit provoziert. Aynur ist seine Frau. Aynur ist eine Kurdin. Nur Aynur kann in dieser Geschichte die Schuld haben. Wanderhändler kommen mit einem Laster, nehmen alle Esel mit, die sie im Freien finden, verkaufen die Tiere an die Metzger, in Schlachthöfen werden sie als Rindfleisch gehandelt. Dem Jalal hat man das Bett mit verfluchtem Schweinefett eingeschmiert, deshalb hat er seinen Verstand verloren. Es kann nur der Fluch seiner Schwiegermutter gewesen sein. Bei Emine war es der Djinn, der sich als Katze getarnt hat und ihre guten Geister auf die schiefe Bahn brachte. Während diese Geschichten erzählt wurden, wuchs auf deiner Stirn eine Fledermaus, Mutter. Du schwiegst über die Verbrechen und sprachst genauso wie diese ungeschliffenen Menschen, die keine Scheu hatten, die Ehre von unschuldigen Frauen mit Füßen zu treten und dabei die animalischen Instinkte der Männer zu verteidigen. An solchen Abenden sah ich dich als Mittäter. Ich schämte mich für dich. Eine Fledermaus wurde in deinem Gesicht größer und größer. In deinem Gesicht sah ich eine behaarte Männerbrust, faulende Zähne, einen erregten Schwanz, einen Spaten. Ich fühlte mich wie die Schlange, die sich im Schatten eines Feigenbaums zum Mittagsschläfchen legte und von einem Spaten erschlagen wurde. Trägt der Mensch in seinem Gesicht immer die Härte seiner Erde, Mutter?
Ach, Dinscher, nicht jeder Teig wird in der gleichen Molle geknetet. Fatma. Dinscher, sei nie zu schnell mit deinem Urteil. Weder jetzt noch später. Die Wahrheit bleibt oft ein Geheimnis. Sie wird oft stärker verborgen, als wir uns das vorstellen können. Sei nicht so schnell. Zeichne die Fledermaus nicht auf mein Gesicht. Und nicht jeder Teig wird in der gleichen Molle geknetet. Denkst du, das, was Aynur passiert ist, wäre für mich nicht problematisch? Und bevor du urteilst, hättest du eine andere Lösung gehabt? Wenn ja, sag's mir. Die Provinz hat ihre eigenen Regeln. Diese Regeln wollte oder konnte bisher niemand ändern, geschweige denn ich. In dieser Mühle der Engstirnigkeit wurden viele Hoffnungen, viel Unschuld, viele junge Leben zermalmt. Wenn du versuchst, den Mahlstein in die andere Richtung zu drehen, wirst du selber zu Staub. Auch du gerätst in diese erbarmungslose Reibung, wirst Feuer, wirst Asche. Der Mensch ist wiederum ein naives Wesen und setzt die Provinz sehr gerne in ein idyllisches Bild, verharmlost die Instinkte der Bewohner. Doch es gibt auch die Kehrseite der Medaille. In dem reinen Bild sprudeln schneidige Vorurteile. Veränderung, Bildung, Entwicklung werden oft als Gefahr gesehen. Das Unerhörte findet keinen Verstand, aber umso mehr verriegelte Türen. Sag du mir, was hätte ich noch für Aynur tun können? Ich hätte sie nur für eine kurze Zeit in Schutz nehmen können. Und was danach? Eine vergängliche Hoffnung kann oft schmerzvoller sein als der schnelle Bruch. Meine Kraft reichte nur aus, mit ihr und der Tochter das Essen zu teilen, ihr etwas von den Mitbringseln aus Deutschland in die Tasche zu stecken, etwas Geld in die Hand zu drücken. Zu den Heilbädern in der Ägäis habe ich sie mitgenommen. Ihre Schwiegermutter habe ich um Erlaubnis gebeten, gesagt, dass ich sie als Pflegekraft brauche. So war sie einverstanden. Meinst du, ich hatte die Hilfe von Aynur wirklich nötig? Ich wollte sie nur für eine Weile aus diesem schwierigen Leben rauszerren, ihr auch andere Ecken der Welt zeigen. Alles andere hätte auch mich überfordert. Der Armut, den Machtspielen der Männer hätte ich keinen Einschnitt verpassen können. Ich hätte allen so oft erzählen können, dass es nicht gerecht ist, dass sie endlich mal ihre Einstellungen ändern müssen. Aber sie hätten es abgelehnt. Die hätten sich niemals getraut, ihre Vorurteile, ihre Bräuche vor Gericht zu stellen. Und was die unbearbeitete Natur nicht mit Verstand und Gewissen wegschaufeln kann, wirft sie dir wieder als Fleck, als Schande vor die Füße. Und so grübelst du auf einmal in demselben Schlamm. Sie werden dich ohne sich zu rühren beobachten. Beobachten, wie du jede Sekunde tiefer sinkst, werden eine giftige Freude spüren, werden dein Scheitern als Sieg sehen. Jeder sucht für sein Milieu Mitbewohner, Dinja. Mitsünder für sein Register, Mitschuldige für seinen Abgrund. Der Weg von Ainur ähnelt auch meiner Geschichte. Ainur war in ihrem Elternhaus die Tochter, also die Löffeldiebin. Damit eine Scheibe Brot weniger verzehrt wird, verkaufte man sie dem Sami für ein paar Almosen als Braut. Und ich habe deinem Vater mein Jawort gegeben, um meine Brüder, meine Mutter aus der Armut zu retten. Auch wenn Ainur im gleichen Land geblieben ist, sie war Kurden. Eine andere in den Augen der Einheimischen leicht befleckt. Auch sie musste sich in einer neuen Sprache, in diesen neuen Bräuchen zurechtfinden. Ainur wurde akzeptiert, damit der verwirrte Sami eine Begleiterin bekommt. Eine bessere hätte seine Mutter für niemals gefunden. Und ich wurde in Deutschland akzeptiert, weil die Maschinen in den Fabriken nicht stillstehen durften. Ainur hat mehr gearbeitet als ein Lasttier, mehr geopfert, als man von einem Menschenkind je erwartet hat. Und trotzdem blieb sie auf der äußeren Seite der Schwelle. Auch sie hatte Wünsche, Träume, Lieder auf ihrer Zunge, die sie niemals gewagt hat zu singen. Kann der Mensch sich für seine normalsten Wünsche schämen? Das musste sie. Ainur blieb Kurdin, ich Türkin. Du kannst Berge versetzen, bleibst trotzdem nichts als ein Türgriff, den man auswechseln kann. Ainur hat man an ihrer wunden Stelle gepackt. Bei deiner Mutter war es nicht anders. In zwei unterschiedlichen Ländern haben wir das Innenleben wie einen Komposthaufen faulen lassen. Als Fremde, als Frauen, als zungenlose Wesen. Mein Glück war, dass die Fabriken, die Felder nie genug Körperkraft bekamen. Der Durst nach Existenzen war unermesslich. Und solange das Getriebe lief, hat man mir gewisse Freiheiten und Rechte in die Hand gezählt. Denn der Westen wusste auch, nur mit Menschen wie mir, die verstummen, nicht hinterfragen, konnte das Rad sich weiterdrehen. Weder ich noch Ainur haben Brot für unsere schönen Augen geschenkt bekommen. Nein, für jeden Tropfen Wasser, für jeden Bissen mussten wir bezahlen. Dinja, anders kenne ich es nicht. Manchmal sehe ich im Fernsehen, wie Aktivisten, Parteimenschen, Politiker schön über unsere Rechte sprechen. Sie pflegen so ihren Status, schmücken ihre Arbeit, wieder ohne unsere Stimmen. Und so, wie sie sprechen, wird in unseren Milieus nicht gesprochen. Ihre Worte sind eine Fremdsprache, die keiner von uns artikulieren kann. Diese Worte kennen keine Fabrikhallen. Diese Worte kennen keine müden Menschenkörper. Auch du wirst mit deinen Sätzen immer ein wenig fremd, ein wenig unrealistisch bleiben. Auch hier wird es keine Vereinigung geben. Das hört sich schmerzhaft an, ist aber so. Aus diesem Grund konnte ich für Ainur nicht viel mehr tun. Auch wenn ich es gewollt hätte, sie hätte es nicht zugelassen. Das Misstrauen hätte den Mut erwürgt. Hast du jetzt genug gehört? Kannst du mich bitte jetzt ein wenig in Ruhe lassen? Ich bin müde. Verstehst du jetzt, warum du mir nicht einfach mit deinem Weltbild die Fledermaus ins Gesicht zeichnen darfst? Wie in dem Volkslied aus Anatolien. Die Wahrheit ist ein verschwiegenes Geheimnis. Glaub nicht, dass du dieses Geheimnis enträtselt hast. Das wird dir nicht weiterhelfen. Du wirst nur einfacher urteilen können.